Friedemann sagte vorhin, dass wir eigentlich nichts tun können zu diesen Bibeltagen. Das stimmt. Aber wir können Werkzeuge sein. Gleichzeitig sind wir ganz und gar abhängig vom Herrn. Wir wissen nicht, wer kommt, wer sich einladen lässt. Aber wir sind auch in Ruhe, weil wir sagen können, das, was wir getan haben, das haben wir ja für den Herrn getan. Und der Herr ist so allmächtig, dass er den Rest dazu tun kann. Und das ist das Wichtigste, was er hinzutut. Nämlich, dass er Herzen anspricht, die unsere Worte gehört haben. Ja, das stimmt. Aber die sich auch einladen lassen. Die daran denken, genau an einem dieser Tage zu kommen. Vielleicht an drei Tagen. Und zu sagen, ich gehe da mal hin. Ich bin neugierig. Der Herr hat sie neugierig gemacht, vielleicht nur. Vielleicht sind sie gegen den Herrn. Und dann kommen sie hierher und dann hören sie, was der Herr ihnen zu sagen hat. Und der Herr kann dann auch ihr Herz antasten und es umdrehen. Total anders machen. So wie er es uns ja auch gezeigt hat. Denn er hat all unsere Herzen umgedreht. 180 Grad. Was vorher wichtig war, ist jetzt unwichtig. Was uns vorher Spaß gemacht hat, macht uns jetzt keinen Spaß mehr. Und wir müssen auch nicht auf alles verzichten, denn der Herr ist gnädig, sein Joch ist leicht. Das müssen wir immer wieder uns bewusst sagen, wenn wir einladen. Es ist nicht unsere Verantwortung. Es ist Gottes Verantwortung. Und er macht, was er möchte. Der lädt ein, der bringt die Leute her und wir leisten vielleicht nur 2-3%. Allerdings sind wir feige manchmal. Manchmal sind wir feiger, ich auch. Nachbarn einzuladen, die wir nicht leiden können, weil sie uns im Garten ärgern. Zum Nachbarn zu gehen, den wir auch nicht so gut leiden können. In das Geschäft, wo wir einkaufen, machen wir manchmal, sind feige. Jesus Christus war nicht feige. Jesus Christus war mutig. Seine Apostel, seine Jünger, die waren feige. Weil sie zu dem Zeitpunkt von dem Text, den wir heute hier lesen, also diesem Zeitpunkt haben sie noch nichts begriffen, null. Sie wussten überhaupt nicht, was er meint. Obwohl er es ihnen eigentlich in klaren Worten gesagt hat. Warum? Weil der Herr ihnen noch keine Erkenntnis geschenkt hat. Keine Erkenntnis. Deshalb waren sie so ein bisschen erschrocken auch über das, was Jesus tut. Wir sind heute in Lukas 18, in den Versen 31 bis 34. Und da geht es darum, dass Jesus zum dritten Mal sein Leiden ankündigt und seinen Tod am Kreuz, aber auch seine Auferstehung. Christus verliert nie den Blick auf das Ziel, welches er beständig, ständig vor Augen hat. Das war zu seinen Lebzeiten so und das geschieht auch noch heute. Vom Himmel her hat er ein Ziel. Dieses Ziel sehen wir im Neuen Testament. Es ist uns allen vorausgesagt. Es ist der Welt vorausgesagt. Entweder wird die Welt gerettet oder sie geht verloren. Je nachdem, ob du an Jesus Christus glaubst oder nicht. Das ist das, was Jesus Christus immer noch als Ziel vor Augen hat. In vielen Aussagen erklärt Jesus seinen Aposteln, seinen Jüngern, seinen Nachfolgern, aber auch seinen Gegnern in Form der Pharisäer, der Schriftgelehrten, der Sadduzäer, da erklärt der Herr ihnen in vielfacher Weise, warum er, Jesus Christus, Mensch werden musste. Oftmals verstehen sie es nicht. Er sagt zum Beispiel, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben. Das ist uns auch versprochen, damit wir Leben haben, das Leben nach dem Tod, meint er hier. Und zwar ein Leben, das betont er nochmal in einem Halbsatz, im Überfluss, also mehr als das Leben, was wir vorher hatten, kriegen wir jetzt durch Jesus Christus ein Leben im Überfluss. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Das heißt also, hier sagt Jesus, ich werde aufteilen. Die Menschen, die an mich glauben und die Menschen, die nicht an mich glauben. Das ist wie ein zweischneidiges Schwert. Es wird die Menschheit teilen. Ich bin auch nicht gekommen, um das Gesetz aufzuheben, sondern es zu erfüllen. Wir können das Gesetz nicht erfüllen. Es ist so hart, und wir wissen aus der Bergpredigt, es ist noch viel härter als die Worte. Denn der Sinn des Gesetzes ist noch viel schlimmer für uns. Und da erkennen wir, wenn wir den Sinn mal erforschen, dass keiner von uns in irgendeiner Weise das Gesetz halten kann. Trotz aller Bemühen. Und das Kleinste, was wir falsch tun vom Gesetz, bringt uns von Gott total weg. Eine Sünde reicht aus. Eine Sünde reicht aus, wenn du Jesus Christus nicht hast. Aber er hat gesagt, ich bin gekommen, das Gesetz zu erfüllen. Er hat keine Sünde getan. Keine Sünde. Und dann sagt er, und das wissen wir, meint ihr, ich bin gekommen, Frieden auf Erden zu geben? Nein, sage ich euch, sondern ich bringe vielmehr Entzweiung. Das ist wie das Schwert, was ich genannt habe. Ich werde die Menschheit entzweien. Die einen werden glauben und die anderen werden nicht glauben. Und wir sehen es jeden Tag. Geh und lade ein. Und du wirst erfahren, dass Menschen dich ablehnen oder Menschen das annehmen. Zumindest mal die Botschaft annehmen. Aber einige werden sagen, nehme ich nicht an. In vielen wichtigen Aussagen tut Jesus gleichbedeutend seine wichtigste Bestimmung seines Kommens kund, indem er in Übereinstimmung mit dem Ratschluss seines Vaters gekommen ist, um die Schuld und die Sünde der Welt ans Kreuz zu tragen. Die Schrift lässt das nie außer Acht. Dass es hierzu einen Beschluss im Paradies gab, ganz zu Anfang der Bibel gab es einen Beschluss, den der Herr im Himmel beschlossen hat. Und der hat Endgültigkeitswert. Das heißt also, der bleibt bestehen. Er kündigt an, dass der Messias kommen muss. Der Messias, der alle Menschen, die an ihn glauben, rettet. Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau. Zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. 1. Mose 3,15. Das Kommen Jesu hat ihn viel gekostet, das müssen wir wissen. Aber dennoch wird er am Schluss der Sieger sein, der Sieger für uns, der Kämpfer für uns. Das Stechen in die Ferse, das wird eine zeitweilige Vergiftung oder eine Krankheit hervorrufen. Aber der Vater im Himmel wird Heilung schenken. Nicht nur von der Ferse, sondern des ganzen Körpers. Das sehen wir an der Auferstehung von Jesus Christus. Aber er wird der Schlange den Kopf zertreten. Und wenn du einer Schlange den Kopf zertrittst, dann ist sie tot. Das ist damit gemeint, dass der Teufel am Ende der Zeit, wenn Jesus wiederkommt und Gericht hält, in den Feuersee geworfen wird, wo es kein Entkommen wird, keiner entkommen wird in Ewigkeit. Das sehen wir in Offenbarung 20,10. Könnt ihr nachlesen. Und da sitzen schon einige drin, die vorher Zuträger waren für diesen Satan, für diesen Teufel, für diese Schlange. Und jetzt wird er auch genommen, zusammen mit allen Menschen, die nicht an Jesus Christus glauben. Und sie sind alle im Feuersee. Jesus hat das viel gekostet. Und darüber spricht er heute zu uns in Lukas 18,15. Da steht, er nahm aber die 12 zu sich und sprach zu ihnen, siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem. Und es wird alles erfüllt werden, was durch die Propheten über den Sohn des Menschen geschrieben ist. denn er wird den Heiden ausgeliefert und verspottet und misshandelt und angespuckt werden. Und sie werden ihn geißeln und töten. Und am dritten Tag wird er wieder auferstehen. Und jetzt kommt das, was die Apostel überhaupt nicht verstehen. Und sie verstanden nichts davon. Klare Worte, sie verstanden nichts. Sehen wir, in welcher Erkenntnis wir leben. Wir haben das Wort, wir erkennen es, wir dürfen es erkennen. Die verstanden es damals nicht. Und sie verstanden nichts davon. Und dieses Wort war ihnen zu geheimnisvoll und sie begriffen das Gesagte nicht. Schön, dass wir dieses Geheimnis eröffnet bekommen haben. Sie haben es auch bekommen später. Ja, sie sind ja Nachfolger geworden und haben vollinhaltlich den Glauben auch nach außen getragen. Aber in dieser Situation machtlos. Jesus befindet sich mit seinen Jüngern auf dem Weg nach Jerusalem, wie er hier sagt. Er nahm die 12 zu sich und sagte ihnen, wir gehen jetzt nach Jerusalem, hinauf nach Jerusalem. Jerusalem liegt höher, liegt auf dem Berg. Immer wieder hat Jesus bezüglich des Plans Gottes die Aussagen, die über ihn gemacht worden sind, den Jüngern kundgetan. Er hat ihnen oft davon erzählt, insbesondere im Markus, im Matthäus-Evangelium und auch im Lukas-Evangelium, die gleichen sich unheimlich, wenn er das mal vergleicht, diese Aussagen, was er für einen Plan hat und was der Herr im Himmel für einen Plan mit ihm hat, die sind fast identisch. Sie ergänzen sich ein bisschen, mancher ist genauer, mancher nicht so, aber es ist immer eine Aussage. Der Sohn des Menschen muss viel leiden und verworfen werden, von den Ältesten und den obersten Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden, aber am dritten Tag auferweckt werden. Hier kommt der Herr im Himmel mit rein. Er wird auferweckt werden. Durch welche Kraft denn? Durch die Kraft des Vaters. Durch die Kraft des Vaters ist er auferweckt worden. Die Prophezeiungen über Jesus, über sich selbst, werden von den Evangelisten in gleicher Weise wiedergegeben. Insbesondere Markus und Matthäus, ich habe es schon gesagt. Manchmal sind diese Aussagen klar und eindeutig. Und manchmal, andersmal, klingen sie verschleiert. Zum Beispiel in Lukas 12,50. Da sagt er, aber ich muss mich taufen lassen mit einer Taufe. Und wie drängt es mich danach, bis sie vollbracht ist? Wenn wir das Wort nicht hätten, würden wir es vielleicht auch falsch auslegen heute. Aber wir wissen aufgrund des Wortes, was er damit gemeint hat. Was Christus hier drängt, ist sein Wunsch der Erfüllung des Planes, den er zusammen mit seinem Vater und dem Heiligen Geist im Himmel beschlossen hat. Es drängt ihn danach, nämlich nach Jerusalem zu gehen und die Schuld der Welt an dieses Holzkreuz zu tragen. Mit der Taufe, von der Jesus hier spricht, ich muss mich taufen lassen. Das ist eine Taufe des Leidens. In das Leid hinein wird er getauft. Eine Taufe des Todes. Er muss sterben am Kreuz. Das meint er. Können wir das verstehen, dass du dich sehnst, dass du stirbst? Also keiner von uns, glaube ich, stirbt gerne. Und Jesus sagt hier, es drängt mich danach. Mein Herz schreit danach, nach Jerusalem zu gehen und endlich diesen Plan zu vollführen, den ich und der Vater zusammen beschlossen haben. Und überlegen wir mal, das ist es doch, was wir mit unserer Taufe als symbolischen Gehorsamsakt zur Identifikation mit Christus ebenfalls ausdrücken. Es ist nichts anderes. Es ist zwar ein symbolischer Akt, aber wir drücken dasselbe aus. Das Untertauchen im Wasser, das ist der Sohn, das ist der Tod Jesu. Das ist sein Begräbnis. Das ist unser Zeichen, was wir vor der Welt sagen. Wir werden untergetaucht, so wie Jesus letztendlich ans Kreuz ging und begraben worden ist. Und so wie seine Auferstehung dergestalt ist, dass wir bei unserer Taufe wieder aus dem Wasser emporgehoben werden, damit symbolisierten wir, ja, dass wir gerettet sind, dass wir ein neues Leben haben, dass wir auferstanden sind zu einem neuen Leben hier auf Erden, aber auch zu einem Leben bestimmt in der Zukunft in der Nähe von Jesus Christus. Ein symbolischer Akt, ja, es rettet nicht, aber es ist ein Zeichen. Ein anderes Mal sagt Jesus zu den Pharisäern, die ihn davon abhalten wollten, nach Galiläa auf die Westseite des Jordans zu gehen. Da sagt er, siehe, ich treibe Dämonen aus und vollbringe Heilungen heute und morgen und am dritten Tag bin ich am Ziel. Das haben die wahrscheinlich auch nicht verstanden. Das sind die wichtigsten 3 Tage. Das müssen wir uns überlegen. Das sind die wichtigsten 3 Tage auch für uns. 3 Tage spricht er hier. Er hat geheilt 3 Jahre lang. Gebrechen geheilt. Kranke geheilt. Heute, morgen und am dritten Tag bin ich am Ziel. Das war der Gang nach Jerusalem. In den uns heute vorliegenden Text und der darin enthaltenen Prophezeiung macht Jesus Christus detaillierte Aussagen zu seinem bevorstehenden Leidensweg. Die Jünger Jesu verstehen es nicht. Lukas schreibt, er nahm aber die 12 zu sich und sprach zu ihnen, siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem. Und es wird alles erfüllt werden, was durch die Propheten über den Sohn des Menschen geschrieben ist. Denn er wird den Heiden ausgeliefert und verspottet und misshandelt und angespuckt werden. Sie werden ihn geißeln und töten und am dritten Tag wird er wieder auferstehen. Und sie verstanden nichts davon. Es war ihnen verborgen. Der Herr hatte es ihnen noch nicht eröffnet. Noch befindet sich Jesus Christus mit seinen Jüngern vermutlich auf der Ostseite des Jordan. Wahrscheinlich in dem Gebiet von Perea. Aufgrund der Aufteilung Jerusalems in bestimmte Herrschaftsgebiete, das müssen wir wissen aus der Geschichte, durch das römische Reich, also durch die römische Macht, entstanden für Jesus Christus und seine Apostel bestimmte Sicherheitsbereiche. Je nachdem, welchen Aufenthaltsort sie gewählt haben. Ein sehr sicherer Ort war die Gegend von Perea oder auch von Galiläa. Gefährlich wurde es, wenn sich Jesus in den Bereich der Schriftgelehrten und Pharisäer begeben hat. Da wurde es gefährlich, denn sie trachteten ihm ja nach seinem Leben. Hier östlich des Jordan war die juristische Macht des obersten Rates, also des Sanhedrin, die war nicht vorhanden. Da herrschte ein anderer. Herodes herrschte dort. Der trachtete Jesus auch nach dem Leben, ja, das ist richtig. Aber nicht so sehr wie die Juden eigentlich. Herodes Antipas, der Tetrarch, der in diesem Gebiet die Herrschaft hat, eingesetzt von den Römern. Wahrscheinlich derjenige, der Johannes den Täufer auch hat hinrichten lassen. Auch er empfängt seine Strafe. Könnt ihr nachlesen bei Josephus. Er reist nach Rom, um Anklage zu erheben beim Kaiser. Der Kaiser hört ihn nicht an, sondern, weil einer zuvor kam, schickt er ihn in die Verbannung nach Gallien. Das war das Schlimmste für einen Römer, aber das ist das Schlimmste. In die Diaspora zu gehen, gehen zu müssen. Und dort stirbt er auch. Das war seine Strafe zum Schluss. Nun aber, auf der Ostseite des Jordan teilt Jesus seinen Jüngern mit, seinen Aposteln, seinen Plan. Seinen Plan, den Plan auch seines Vaters. Zum dritten Mal. Wir werden den Jordan überschreiten. Und wir werden uns nach Jerusalem begeben. Und wir werden uns der Gefahr aussetzen, die dort herrscht. Der Gefahr des Rates, des Sanhedrin. Markus berichtet uns, dass Jesus seinen Aposteln voranging. Das heißt also, er ist vorangestürmt. Die sind gar nicht hinterhergekommen. Die haben gedacht, was ist denn jetzt mit unserem Herrn los? Jetzt stürmt er auf Jerusalem zu, will sich das Leben nehmen lassen. Das lesen wir bei Markus. Als er ihnen voranging, da löste er Bestürzung und Angst aus, sodass sie erschraken. Können wir uns das bildlich mal vorstellen? Wir werden hier an dieser Stelle, wenn wir so ein bisschen an das erinnert, was mit Petrus passiert ist, als er den Herrn abhalten wollte. Ach, geh doch da nicht hin. Du wirst da sterben. Bleib doch hier. Und was sagt Jesus zu ihm? Weiche von mir, Satan. Der Satan hat hier aus Petrus gesprochen. Der wollte ihn abhalten, dieses zu tun, was die Welt erlöst von ihren Sünden. Das erinnert uns so ein bisschen daran. Die Apostel hatten immer noch nicht verstanden, wozu Jesus Mensch geworden war. Noch immer glaubten sie, dass der Messias ein irdisches Reich aufbaut. Das hätte er gern getan. Aber sein ganzes Volk und auch die Obersten im Volk, die haben ihn doch abgelehnt. Durch ihre Ablehnung war dieses Reich auf Erden überhaupt nicht möglich. Das war natürlich auch eingebettet in Gottes Plan. Diese Ablehnung. Denn Gott hatte einen ganz anderen Plan. Er wollte ein ganz anderes Königreich aufbauen. Und zwar das Königreich in den Herzen der Menschen. Das war sein Wille. Und da war es egal, ob das Juden waren oder Heiden. Das war völlig egal. Es kam auf das Herz an und auf die Seele eines Menschen. Glaubt er an Jesus Christus oder glaubt er nicht an Jesus Christus? Das war das Königreich. Und dieses Königreich, das arbeitet auch in uns. Das ist in uns festgelegt. Und das wird auch nicht mehr weggenommen. Wenn du Jesus Christus gehörst, dann gehörst du ihm für immer. Auf ewig. Das ist das Königreich, was er aufgebaut hat. Das Königreich mit Israel war verworfen. Sie wollten nicht hören, wir haben es in der Lesung gehört. Sie wollten nicht hören. Sie lehnten ihn ab, ja, sie trachteten ihm sogar nach dem Leben. Was passiert bei den Aposteln? Ganz schön lustig, wie manche Menschen so denken. Und die sind nicht anders als manchmal wir. Was dachten die über dieses Königreich, diese Apostel, die ja 3 Jahre lang eigentlich mit Jesus Christus unterwegs waren, so viel gesehen hatten? Was dachten die? Wir erfahren es. Im Matthäus und im Markus-Evangelium sehen wir ein Beispiel davon. Da kommt Jakobus und Johannes zu Jesus. Sie bringen auch noch ihre Mutter mit. Und die fragen Jesus, kannst du es machen, dass Jakobus und Johannes zur Rechten und zur Linken von dir sitzen, in deinem Königreich. Die haben ganz anders gedacht. Ne? Die haben gedacht, Jesus baut ein irdisches Reich auf. Deshalb war ihre Bitte so groß. Wir möchten gern neben dir sitzen, einer zur Rechten und einer zur Linken. Und sie haben noch ihre Mutter mitgebracht. Jesus sagt ihnen klipp und klar, ihr wisst überhaupt nicht, um was ihr bittet. Ihr wisst überhaupt nicht, um was ihr bittet und was mir bevorsteht. Ihr könnt es nicht erkennen, was mir bevorsteht. Dieser Kelch, der lauert, den ich austrinken muss. Und er fragt sie, könnt ihr diesen Kelch austrinken, der für mich eigentlich bestimmt ist? Könnt ihr diese Leidenstaufe, die mir bestimmt ist, könnt ihr die aushalten? Und überheblich wie sie sind, sagen sie, ja, das können wir. Die beiden Apostel, von denen wir nachher so im Neuen Testament so viel lesen, die sagen, ja, das können wir. Und dann sagt Jesus, ihr werdet es müssen. Ihr werdet es müssen. Für euch ist auch ein Kelch bereitet. Auch ein Leid. Und wir wissen, wie dieses Leid aussah. Jakobus war der Erste, der hingerichtet worden ist, von den Aposteln. Der erste Apostel, der hingerichtet worden ist, war Jakobus. Und Johannes, uralt geworden, musste sein ganzes Leben in der Verbannung verbringen, auf Patmos, bis ins hohe Alter hinein. Das waren die Leiden, die für die beiden bestimmt waren. Das war der Kelch, den sie austrinken mussten. Der Kelch, der für Jesus bestimmt war, den hätten sie nicht austrinken können. Den konnte nur einer austrinken. Nur einer konnte diese Leidenstaufe letztendlich aushalten. Und das, obwohl er ohne Schuld war, ohne Sünde. Nur für uns ein Tausch, den wir bekommen haben, unser sündiges Leben gegen seins, was völlig schuldlos war, völlig ohne Sünde. Alles neu gemacht, ans Kreuz getragen. Vergessen, vergeben. Und wenn du an Jesus Christus glaubst, wird es niemals mehr aufgetischt. Du kriegst es nie mehr vorgehalten. Ist das nicht ein unheimlich guter Gedanke? Übrigens wurden die anderen Apostel, die anderen 10, die wurden richtig sauer und mürrisch. Und die haben sich aufgeregt über Jakobus und auch über Johannes. Die wurden richtig sauer, weil sie den Wunsch hatten, zur Linken und zur Rechten Jesus zu sitzen. Aber die hatten sie auch nicht verstanden. Die haben auch noch an das irdische Königreich geglaubt. Was fällt denen ein, dem Jakobus und dem Johannes, Jesus Christus darum zu bitten? Die waren aber nicht besser. Kurz zuvor hatten sie sich gestritten, wer der Größte im Himmelreich Gottes ist. Das sagt Jesus ihnen, über was habt ihr euch eigentlich unterhalten? Das kam kurz vorher in der Bibel. Und sie waren eigentlich beschämt, weil sie sich eigentlich ausgetauscht haben. Wer ist denn der Größte im Königreich Gottes? Also sie haben nichts anderes gemacht und trotzdem halten sie es Jakobus und Johannes vor. Wir sehen, wie Menschen manchmal sind. Jesus nimmt die 12 nahe zu sich, das lesen wir in den Evangelien. Er ist ruhig, unaufgeregt, souverän. Souverän über das, was geschehen muss, weil es ja ein Beschluss war mit seinem Vater zusammen. Es konnte nicht mehr umgedreht werden. Selbst im Garten Gethsemane, seine Bitte wurde nicht mehr umgedreht. Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Und das hatten die Propheten vorausgesagt, im Alten Testament. Er nahm die 12 zu sich, das war so ein Akt, ich nehme euch mal ganz nah an mich heran, kommt mal alle her, die ihr Sorgen habt, Sorgen um mich. Und ich sage euch, siehe, wir ziehen nach Jerusalem. Und dort wird sich erfüllen, was die Propheten vorausgesagt haben. Über den Sohn des Menschen. Und er wird den Heiden übergeben werden. Ausgeliefert, verspottet, misshandelt, angespuckt, gegeißelt und getötet. Das sagt er ihnen so in einer Intimsphäre, ganz nah. Sie haben es trotzdem nicht verstanden. Später verstehen sie es. Später verstehen sie es. Jesus macht hier 9 detaillierte Aussagen zu den Prophezeiungen, die wir hier lesen, die aber auch schon die Propheten hatten. Die wir auch in anderen Evangelien lesen können. 9 Prophezeiungen. Erstens. Jesus muss nach Jerusalem gehen. Keine andere Stadt ist dafür geeignet. Er sagt selbst in Lukas 13, 33, es geht nicht an, dass ein Prophet außerhalb Jerusalems umkommt. Das bewahrheitet sich hier. Wir müssen nach Jerusalem gehen, damit sich das Wort erfüllt. Keine andere Stadt. Zweitens, Jesus begibt sich in den Herrschaftsbereich der Pharisäer, der Schriftgelehrten und der Sadduzäer. Die Sadduzäer waren der Sanhedrin im Wesentlichen. Und damit auch ihrer Gerichtsbarkeit. Dort hatten sie das Sagen. Und dazu steht in Markus 33, und der Sohn des Menschen wird den obersten Priestern und Schriftgelehrten ausgeliefert werden. Und sie werden ihn zum Tode verurteilen. Eine Prophezeiung. Drittens. Das Volk der Juden, sein eigenes Volk, Israel, wird nach seinem Tod schreien. Sie werden nach dem Tod Jesu schreien. Matthäus 27, 22, 23. Kreuzige ihn! Kreuzige ihn! Haben sie gerufen. Und als Pontius Pilatus diesen Weg umschiffen will, indem er sagt, ich kann ja einen freilassen, dann wählen sie den anderen. Auch das eine Prophezeiung. Barabbas, ein Mörder, ein Terrorist, kommt frei, wird freigelassen. Eigentlich gegen den Willen von Pontius Pilatus, der hätte ihn gerne ans Kreuz gebracht. Aber das Volk Israel, sein eigenes Volk, sagt gegenüber Pontius Pilatus, kreuzige Jesus! Und lass den anderen frei, den Mörder freilassen. Viertens, er wurde den Heiden übergeben. Das endgültige Urteil spricht ein Heide. Ist uns das bewusst? Pontius Pilatus ist Heide. Er ist Statthalter in Jerusalem. Und über ihn, ja, geht jede Gerichtsbarkeit. Das heißt also, das Gericht zum Kreuzigen musste von einem römischen Gericht beschlossen werden. Das konnten die Juden nicht so leicht selbst. Sondern es musste innerhalb der Gerichtsbarkeit von Rom in irgendeiner Weise mit integriert werden. Insofern steht diese Aussage richtig hier. Er wird den Heiden übergeben werden. Das endgültige Urteil, Pontius Pilatus gibt ihn frei zur Kreuzigung. Und dann kommt das, was die Heiden mit ihm machen werden. Er wird von den Heiden verspottet. Er wird von den Heiden angespuckt. Die Heiden peitschen ihn aus. Und die Heiden töten ihn auch am Kreuz. Das alles taten die römischen Soldaten, die ja auch Heiden waren. Denn es steht, dass sie Kriegsknechte des Statthalters waren. Wer war Statthalter? Pontius Pilatus. Es waren seine Kriegsknechte, die hier das tun, was Jesus ankündigt. Verspotten, anspucken, peitschen, töten. Aber in der 9. Aussage kündigt Jesus an, was seine Jünger im Moment und auch noch selbst später nicht verstehen. Nämlich, dass er am 3. Tage auferstehen wird aus den Toten. Das Unverständnis und die Verwirrung der Apostel angesichts dieser Aussage ist nicht nur eine augenblickliche. Sie hält sogar bis zur Auferstehung Jesu an. Als die Frauen zum Grab kommen, da sehen sie diese Engel sitzen. Sie sind verwirrt. Und als sie fragen, wo ist der Leichnam, wo ist Jesus? Da sagt dieser Engel, er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. Denkt daran, wie er euch mit euch redete, als er noch in Galiläa war und sagte, der Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen ausgeliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Da erinnerten sich, wer erinnerte sich? Die Frauen. Die Frauen, die da kamen, die erinnerten sich an seine Worte und sie kehrten vom Grab zurück und verkündete das den Elfen. Judas war tot. Und was lesen wir dann? Und die Worte dieser Frauen kamen ihnen wie Märchen vor. Die kamen ihnen wie Märchen vor. Die haben es immer noch nicht verstanden. Die Frauen haben es kapiert. Aber die Apostel noch lange nicht. Ist dies nicht auch eine Reaktion unserer heutigen ungläubigen Welt? Ihr werdet es erfahren, wenn ihr Leute einladet. Ihr werdet beide Sorten Menschen sehen. Und dann vielleicht die Zwischendinger so. Ja, ich nehme es mal an, aber ich weiß noch nicht, ob ich komme. Aber im Wesentlichen wird es so sein, dass ihr erfahren werdet, dass die Menschen das nicht glauben. Die glauben nicht, dass Jesus Christus für sie gestorben ist. Die sagen auch, ach, die ganze Bibel, das ist doch so ein Märchenbuch. Da sind zwar schöne Geschichten drin und Jesus war auch ein guter Mensch, aber glauben, dass das alles so passiert ist. Also es hat sich nichts geändert. Die Reaktion der Welt ist immer noch die gleiche. Ihr könnt es erfahren. Ladet ein. Tod ist tot, sagen einige. Danach gibt es kein Leben. Wenn du tot bist, ist alles vorbei. Und wenn wir sie dann mit dem Evangelium konfrontieren, was Jesus Christus gesagt hat, dann sagen sie, naja, das sind alles nur Märchen. Ich möchte euch ermutigen, in den Tagen, die uns jetzt noch verbleiben, sind noch 14 Tage, geht einfach auf die Menschen zu. Ärgert euch nicht über diese Menschen, wenn sie euch ablehnen. Das bringt überhaupt nichts. Geht einfach hin. Ladet ein. Das ist unser Auftrag. Mehr nicht. Aber ich möchte euch Mut zusprechen. Mut zusprechen, das einfach zu tun. Ihr werdet einiges erfahren, wie Menschen sind. Aber das soll uns nicht abhalten. Denn es ist unser Auftrag. Geht hin in alle Welt. Und alle Welt bedeutet für uns, naja, diese kleine Welt um uns herum. Unsere Nachbarn, unsere Freunde, unsere Familie, die noch ungläubig ist. Das ist unsere Welt. Nicht jeder wird Missionar. Aber Gott verlangt von uns den gleichen Dienst, wie er einem Missionar auch auferlegt. Nämlich geht hin und erzählt allen, was ich für sie getan habe. Das Evangelium von Jesus Christus. Und dann seht, was geschieht. Ich möchte euch ermutigen, das zu tun in den 14 Tagen, die uns noch bleiben. Dass ihr nochmal einladet, nochmal dahin geht, wo ihr vielleicht noch nicht wart oder nachfragt. Und dass wir letztendlich die Menschen dazu bringen, dass sie zumindest hierher kommen und das Wort hören. Das wäre das Mindeste. Und der Rest, den könnt ihr dem Herrn überlassen. Der wird es richten. Amen.
Amen.
Hattest du noch ein Lied?
Und zwar das Lied in dem blauen Hefter, Nummer 55, mit Tief muss Gottes Liebe sein. 55.
Thank you.
Ja, wir wollen Abendmahl feiern.